Hallo, ihr hört jetzt eine Austauschsendung vom Querfunk in Karlsruhe. Es geht um Feminismus, Antifeminismus und ja, eine Stunde lang. Viel Spaß.
Durch den Feminismus seien in unserer Gesellschaft ernsthafte, erotische Flurschäden entstanden. Der das sagt, ist sich des Zündstoffes seiner Worte durchaus bewusst. Der das sagt, ist der Magdeburger Soziologe Rainer Paris. Im Merkur der deutschen Zeitschrift für europäisches Denken hat er einen Aufsatz verfasst, der aufhorchen lässt.
Auf Mann und Frau wartet heute von Anfang an der Hass. So viel Schmutz und Verschmutzung zwischen den Geschlechtern war nie. Eine alles durchdringende Atmosphäre des Misstrauens, eine Kultur des Verdachts hat das Verhältnis zwischen Männern und Frauen nachhaltig vergiftet. Auf dem Spiel steht nicht weniger als die Anziehung der Geschlechter. Noch nie war die Hoffnung auf Ergänzung und Harmonie zwischen Mann und Frau so radikal verloren wie heute. Ist die soziale Ordnung aus den Fugen geraten?
Ja, was ihr da eben gehört habt, das war ein Auszug aus einer Fernsehsendung aus dem Jahr 2003. Ich hatte es schon lange vergessen, bis ich vor einer Woche beim Deutschlandfunk sowas Ähnliches gehört habe. Und zwar ein Beitrag einer Frau namens Sophie Dannenberg mit dem Titel »Der Feminismus frisst seine Schwestern«. Der geht so 4 Minuten lang und den möchte ich erstmal anhören, so in aller Öffentlichkeit. Es ist eine unschöne Sache und vielleicht werdet ihr so den Drang haben, das Radio auszuschalten oder den Sender zu wechseln, aber es wäre gut, wenn ihr euch da durchbeißen würdet. Und so für so Menschen, die sich dann so später hinzuschalten würden, würde ich dann irgendwie am liebsten so ein akustisches Spruchband so laufen lassen. Im Fernsehen ist es ja einfach, so dann kann dann so Achtung Satire durchlaufen oder so. Oder beim Radio ist ein bisschen schwierig. Und so ein, also dieses akustische Spruchband könnte lauten so, Achtung, Achtung, der laufende Beitrag geschieht aus Forschungszwecken. Der Sendungsmachende distanziert sich von diesem Beitrag und wird dies im Anschluss an den Beitrag begründen. So. Aber ich glaube, ich mach's nicht. So im Moment finde ich die Idee zwar ganz witzig, aber ich glaube, das ist dann so doppelt und dreifach sich selbst auffressend, humorisch so. Also, Schluss jetzt mit der guten Laune und der Text.
Was will das Weib? Lautet die berühmte Frage von Sigmund Freud, auf die er nie eine Antwort gab. Man darf annehmen, dass es ihm nicht um die Antwort ging, sondern um sein Frauenbild. Denn allein die Frage entwirft das Bild eines unberechenbaren, faszinierenden Wesens, an dem man ein Leben lang rätselt und das so anders ist, dass kein Mann es durchschaut, aber dafür umso mehr begehrt. Hinter diesem Bild steht ein Konzept von Partnerschaft, das auf Unterschiedlichkeit und Spannung zwischen den Geschlechtern setzt, auf eine Erotik, die Seele, Körper und Geist der Geliebten durchdringt. Freuds Frage spielt auf die geheimen Regeln der Liebe an. Die Antwort auf seine Frage wäre deren Tod. Der Feminismus aber hat diese Antwort gefunden. Sie lautet, das Weib will das Gleiche. Dabei ist Gleichberechtigung in erster Linie keine Errungenschaft der Frauenbewegung, sondern der Massengesellschaft und ihrer Arbeitsteiligkeiten, ihrer Egalisierung von Bürgerrechten und Wohlstand. Diese Paradoxien der modernen Demokratie werden seit langem diskutiert. Jeder wird ein Individuum, jeder verwirklicht sich in seiner Einmaligkeit und wird gerade dadurch so wie alle. An dieser Entwicklung partizipiert auch der Feminismus. Er ideologisiert und befördert einen Prozess, der ohnehin stattfindet, den er weder schaffen noch verhindern konnte. Nun hätte der Feminismus als eine Bewegung, die sich für Frauen stark macht, gut daran getan, nicht nur die Rechte der Frauen einzufordern, sondern auch das zu verteidigen, was Frauen auszeichnet, was sie besonders, was sie einmalig, was sie zu Frauen macht. Der Feminismus hätte Widerstand gegen den allgemeinen Trend der Entdifferenzierung leisten müssen. Das erst hätte ihn zu einer wahrhaft revolutionären Kraft gemacht. Stattdessen frisst der Feminismus seine Schwestern. Den kleinen Unterschied hat er vergessen, nämlich den Unterschied zwischen Dürfen und Sein, zwischen Gleichberechtigung und Gleichheit. Anstatt die Andersartigkeit der Frau zu feiern und sich über die des Mannes zu freuen, hat der Feminismus einen Dreierschritt vollzogen. Das gleiche Dürfen, das gleiche Wollen und schließlich nur noch das gleiche Sein. Diesen Prozess hat man Gender Mainstreaming genannt. Er verkündet die Rückkehr zur narzisstischen Ahnungslosigkeit. Adam und Eva sehen sich an und sehen, dass sie gleich sind. Nichts Besonderes. Im Gender Mainstreaming wird der eine des anderen banales Spiegelbild, stattdessen Gegenstück und Vollendung. Von Platon stammt die schöne Vorstellung, dass Mann und Frau einst als ein Wesen auf die Welt kamen, das danach in zwei Hälften zerfiel, eine männliche und eine weibliche. Angetrieben von Ahnung und Sehnsucht suchen wir unsere andere Hälfte und wenn wir Glück haben, finden wir sie. Jetzt, da wir alle gleich sind, brauchen wir diese andere Hälfte nicht mehr, sondern nur noch uns selbst. Nicht mehr vereint sind Frau und Mann ein Ganzes, sondern jeder allein hält sich für ein Ganzes. Was wir im Gender Mainstreaming erleben, ist die Geburt der Einsamkeit aus dem Schoß der Gleichheit. Wir sind Monolithen der Moderne geworden und bleiben für immer mit uns allein. Denn was können wir im anderen anderes finden, wenn er gar nicht anders ist? Wie soll er uns erlösen? Was soll er uns lehren? Was geben? Gender Mainstreaming beerdigt die Hoffnung. Es ist nicht nur ein Mainstream, der alle gleich macht, sondern ein Mahlstrom, in dem die Idee der Liebe zerrieben wird. Was der Feminismus im Geschlechterkrieg zerstörte, ist die Erotik. In der Liebe ist die Niederlage genauso aufregend wie der Sieg, und das eine ist vom anderen nicht zu trennen. Spannung, Kampf, Leidenschaft, Stolz, Unterwerfung, Aufbegehren sind eben nicht nur Elemente von Krieg, sondern auch von Erotik. Die heimliche Hoffnung, der andere, der Andersartige, möge gewinnen und wieder verlieren und wieder gewinnen, und dieser wilde Krieg möge ewig dauern als sinnliche Spielart des Friedens, diese Hoffnung hat der Feminismus begraben. Er wollte eben immer nur siegen. Jetzt haben wir einen Frieden ohne Sinnlichkeit und ohne Sinn. Wir haben Frauenquoten, wir haben das große I in den Substantiven, wir haben knallrot gefärbte Haare und verwirrte Männer, die ständig den Geschirrspüler ausräumen. Wir haben Krippen ohne Kinder. Wir sind gelangweilt. Wir sind gleich.
Ja, das war der Beitrag, so wie er auf Deutschlandfunk lief. Also nicht auf irgendeinem Kraut- und Rübensender und war auch nicht so Bestandteil von so einer herkömmlichen, mehr oder weniger komödienmäßig, privatkommerziell, öffentlich-rechtlichen Frauen sind so und so und Männer sind so und so Teile. Weil in meinem kleinen Weltbild ist der Deutschlandfunk halt immer noch der Deutschlandfunk. Also irgendwas Offizielles, so plus minus. Also irgendwie in Anführungszeichen ein klein bisschen schon für die offizielle Kultur dieses Staates halt sprechend. Und angesichts der überbordenden Schwere der Angelegenheit habe ich mir dann irgendwo in meinem Hirn gedacht, ich hätte, glaube ich, gerne mal wissenschaftlichen Beistand. Und den habe ich dann so gesucht, dann habe ich so rumgegoogelt und bin dann irgendwann auf der Seite www.feministisches-institut gelandet. Und bei diesem Feministischen Institut in Hamburg ist mir dann die Institutsmitarbeiterin Melanie Groß aufgefallen, weil die haben da so stehen, die Menschen, womit sie sich beschäftigen, und das, womit die sich beschäftigt, das klang so fein, also so poststrukturalistische Feminismen und queerer feministischer Widerstand oder linksradikal feministischer Widerstand, und das hat dann so geperlt in meinen Ohren, dann habe ich gedacht, da mail ich jetzt einfach mal hin. Und manchmal macht man halt so komische Sachen und dann kommt halt was raus, wie das, was jetzt, was ihr in den nächsten 50 Minuten hören könnt.
Also ich habe den ja jetzt gelesen, den Text von Sophie Dannenberg, Der Feminismus frisst seine Schwestern. Und mir ist halt aufgefallen, dass das eigentlich eine ganz bestimmte feministische Position ist, die sie hier einnimmt in diesem Text. Und die aber verallgemeinert erstmal als der Feminismus. Das finde ich schon mal an sich relativ schwierig, weil man eigentlich das so gar nicht sagen kann. Also man muss eigentlich davon ausgehen, dass es verschiedene Feminismen gibt und dass es aber immer natürlich sogenannte hegemoniale Feminismen gibt. Also die Feminismen, die sich durchgesetzt haben, entweder zum Beispiel in der Politik oder in der Wissenschaft. Und den sie hier einnimmt, der erinnert mich eigentlich sehr an so differenztheoretische Ansätze, in denen eben davon ausgegangen wird, dass es erstmal sowieso nur zwei Geschlechter gibt. Also das ist ja relativ deutlich geworden. Es wird eben nur von Männern und von Frauen gesprochen. Und sie hebt ja sehr darauf ab, dass dieser Anspruch nach Gleichberechtigung dazu geführt hat, dass man das andere nicht mehr anerkennt. Und darin steckt eigentlich diese Figur, dass Männer und Frauen eben grundsätzlich andere Wesen wären, also aus sich heraus sozusagen. Und das ist was wogegen sehr stark eigentlich schon seit den 80ern, aber sehr verstärkt eben seit den 90ern, eben auch aus feministischen Kreisen heraus Kritik geübt worden ist, dass eben gesagt wurde, wir sind nicht grundsätzlich anders, sondern und schon gar nicht nur zwei. Also es gibt eben nicht nur zwei Geschlechter. Und diese Kritik war immer auch verbunden mit einer Kritik an so einer, wir nennen das normative Heterosexualität. Diese Heteronormativitätskritik ist immer auch verbunden mit einer Kritik an der Vorstellung, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Also unsere Gesellschaft ist sozusagen so strukturiert oder wir denken in so Systemen, dass wir Geschlecht eben nur als eine Zweiheit, also als eine binäre Kategorie denken können und dass wir dann dazu auch noch denken, dass diese beiden Geschlechter grundsätzlich voneinander unterschieden wären, also eben anders wären und durch Heterosexualität aufeinander bezogen sind. Und das ist nun was irgendwie eben, ja wie gesagt, spätestens seit den 90er Jahren, aber eben auch schon früher sehr stark kritisiert worden ist von Lesben, von Transgender-Personen, aber eine ähnliche Kritik nochmal aus einem ganz anderen Lager wurde auch formuliert, von Migrantinnen, Women of Color, Black Feminists, schwarzen Feministinnen in Deutschland, die gesagt haben, dazu gehört dann auch noch, also nicht nur, dass ihr behauptet, es gibt nur Männer und Frauen, sondern ihr zeichnet auch ein ganz bestimmtes Bild davon, eben durch diese Andersartigkeit, was denn Frauen sind. Und so wie diese Kategorie gefüllt wird, darin steckt eigentlich nur das, was diejenigen, die sprechen, also die über die Kategorie sprechen, als eigenen Erfahrungshorizont mitbringen. So, also das wäre jetzt sozusagen diese kritische Geste, die innerhalb der feministischen Theorie in den letzten Jahren eben formuliert wurde. Unter anderem an so einer Position wie die Sophie Dannenberg vertritt.
Und welche Art, also woran denkt diese Sophie Dannenberg deiner Meinung nach, wenn sie das Wort Feminismus in den Mund nimmt?
Tja, das ist jetzt natürlich sehr spekulativ, weil ich ja die Frau Dannenberg gar nicht kenne, aber ich würde schon sagen, sie hat eine klare Vorstellung davon, dass es zwei Geschlechter gibt, dass es Frauen und Männer gibt und dass Frauen eben anders sind als Männer und dass es eben darum gehen müsste, diese Andersartigkeit aufzuwerten und dass sie das eben auch verbindet mit Erotik zum Beispiel, also dass dadurch auch so eine Anziehung zwischen den Geschlechtern möglich wäre.
Wie kommt diese Anziehung zustande? Also sie geht ja stillschweigend davon aus, dass Anziehung nur durch eine irgendwie artikulierte Andersartigkeit oder empfundene Andersartigkeit.
Ja.
Ich meine, es gibt diesen blöden Spruch da, Gegensätze ziehen sich an, aber andererseits sagt man doch auch gleich und gleich gesellt sich gerne. Dann hat sie dann quasi dann 50% vom Volksmund ja negiert.
Ja, wobei, ja, ich glaube immer, das sind aber nochmal zwei verschiedene Achsen. Also ich glaube, gleich und gleich gesellt sich gerne, bezieht sich ja vor allen Dingen, also in Liebesdingen, also wenn man sich das jetzt mal soziologisch sozusagen anguckt, darauf, dass meistens Paare sich bilden aus den gleichen Milieus. Also dass man irgendwie sozusagen sozialstrukturell ähnliche Hintergründe hat. Damit ist aber natürlich nicht gemeint, also in der Logik würde ich jetzt unterstellen von Sophie Dannenberg, dass mit gleich und gleich dann auch das gleiche Geschlecht gemeint ist, sondern da zieht dann tatsächlich irgendwie dieses Moment, dass das andere Geschlecht sozusagen das Komplementäre, das steckt ja auch da drin, also dieses eben nur ganz zu sein, also als Paar nur ganz zu sein, wenn zwei verschiedene Individuen eben zusammengehören. Weil es dann ein Ganzes bildet.
Ich meine, sie geht ja da in ihrer Argumentation irgendwie auf Platon zurück, aber irgendwo, sie sagt ja nicht, wann sie diesen Urzustand, von dem sie ausgeht, ansiedelt. Also wann
nee,
quasi...
Nee, das bleibt so ein bisschen nebulös, ja, das stimmt.
Und ich weiß auch nicht, meint sie jetzt 1950, meint sie 1900?
Ja.
Wann quasi Mann und Frau in diesem, was weiß ich, wie nennt man das, kontemplativen Gegenseitigkeitsversinken... Ja. Da untergingen gegenseitig?
Also sie benennt das hier nicht, aber diese, mich hat ein bisschen erinnert an diese, also im Prinzip an diese Naturrechtsphilosophie sozusagen, also eigentlich das erste Mal in der Wissenschaft so ganz klar diese Gegensätze formuliert wurden. Und das ist ja besonders stark dann als Ideologie sozusagen aufgetaucht im 19. Jahrhundert. So, aber ich bin keine Historikerin, also darin bin ich nicht so sicher. Aber da wurde eben zum ersten Mal ganz stark behauptet, dass es eine Andersartigkeit der Frau gibt. Also dass Frau sozusagen besonders ist in dem Sinne, also vom Mann eben unterschiedlich. Damit wurde ja auch begründet, warum Frauen nicht die gleichen Rechte bekommen sollten wie Männer. Weil sie eben andere Wesen wären. Und das ist tatsächlich ein älteres Bild. Und eins, was jedenfalls in den letzten 20, 30 Jahren, also innerfeministisch sehr umstritten ist.
Was meinst du damit?
Also in feministischen Theorien ist es in den letzten Jahren eigentlich unumstritten, dass eben Geschlechter sozial konstruiert sind, also eben nicht mit irgendwelchen Natürlichkeiten verbunden sind, sondern dass Geschlecht etwas ist, was gelernt wird, was wir im Handeln tun, was wir auch permanent wieder neu erzeugen, vermitteln, wiederholen. Das Standardbeispiel ist ja immer das Aufsuchen der Frauen- und der Männertoilette. Das ist im Prinzip ein aktives Herstellen von Geschlecht. Das Geschlecht eher auf so einer Interaktionsbasis permanent hergestellt wird und dadurch auch mit Bedeutung aufgeladen wird oder in diesen Kontexten mit Bedeutung versehen wird und dass es nicht etwas ist, was wir qua Natur hätten und dadurch unser Wesen, unsere Persönlichkeit, unsere Ideen, Gefühle prägen würde, sondern dass es was Gelerntes ist.
Ja, aber die Frau Dannenberg hat dann irgendwie anscheinend Angst, dass der Feminismus, was immer das auch ist, dafür sorgen könnte, dass alle nur noch ein Geschlecht wären. Aber das, aber davon, ich weiß nicht, ob es eine feministische Richtung gibt, die davon ausgeht.
Mir ist jetzt auch keine bekannt. würde ich auch nicht sagen. Was ich glaube oder was ich vorstellen könnte, also um jetzt vielleicht mal auch ein bisschen für Sophie Dannenberg zu sprechen, worauf sie hinaus will, ist, ich glaube, sie will auch ein bisschen diesen liberalen Feminismus kritisieren. Im liberalen Feminismus, da würde ich jetzt mal sagen, das ist der sich durchgesetzt hat. Also zum Beispiel in parlamentarischer Politik und so weiter. Also alles, was mit Gender Mainstreaming verbunden ist, mit Gleichberechtigung, Frauenförderplänen und so weiter. Ich glaube, dass eine Kritik, die daran formuliert werden könnte, und die ist ja auch vor allen Dingen aus der Linken immer wieder formuliert worden, das gleiche Wollen bedeutet letztlich eine Angleichung an das System. Hm. Und das kann irgendwie nicht der richtige Weg sein. Da würde ich auch mitgehen. Problematisch finde ich dann aber, wenn man daraus dann den Rückschluss zieht, dass Frauen grundsätzlich anders sind als Männer, da würde ich dann halt nicht mehr mitgehen. Also ich würde schon auch sagen, dieses Angleichen an eine männlich dominierte, in Anführungsstrichen, Gesellschaft, also da immer nur hinterher zu rennen und zu sagen, wir wollen das Gleiche, finde ich auch schwierig, weil man dadurch das, woran man sich angleicht, eben nicht mehr in Frage stellt.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich meine, genau. Man kann ja nicht davon ausgehen, dass... ich weiß nicht, aber ich glaube nicht, dass die Dannenberg, die wirft ja nicht den Frauen vor, dass sie hinterher rennen, sondern eigentlich schon, dass sie hinterher rennen. Also, dass sie es überhaupt wagen.
Das, ja. Ja, ja, das, also wie sie das hier formuliert hat, das Gleiche dürfen, das Gleiche wollen und schließlich nur noch das Gleiche sein. So als wäre es irgendwie eine Abwertung letztlich. Ja,
als wäre das auch eine Frechheit. Einfordert. Einerseits eine Frechheit, andererseits irgendwie so eine Nachmacherei, dass dann quasi ein Geschlecht plötzlich fehlen würde, dass dann Frauen Männer werden. Also dieses Bild davon, die Frau mit Hose, ich meine, deswegen hat ja auch nicht die Erotik aufgehört.
Mhm. Ja, es ist so ein bisschen so eine Angst um so ein Subjekt Frau, ne? Also um irgendeine Fantasie, um so ein Phantasma eigentlich, einer Figur, die so ein bisschen mystifiziert ist. Also sie hat ja auch am Anfang dieses Was will das Weib irgendwie von Sigmund Freud und spricht ja auch von diesem faszinierenden Wesen, um das gerätselt wird, das anders ist, das aber kein Mensch durchschaut, aber dass es eben dafür umso mehr begehrt wird. So. Und das ist so eine Figur, der sie scheinbar so ein bisschen nachtrauert. Ich würde ja sagen, gut, wenn es dieses Wesen so nicht mehr gibt oder zumindest den Zwang, so ein Wesen sein zu müssen, nicht mehr gibt.
Ja, weil es ja schon so eine ziemlich diskriminierende Figur ist.
Ja, letztlich dann schon, ne? Weil dadurch eben, dass du dieses Othering nennt man das auch betreibst, also irgendwie das andere herstellst, eben dieses, was so grundlegend anders als ich selber sein soll, passiert eben automatisch eine Hierarchisierung auch. Oder zumindest ist es so, wie es in unserer Gesellschaft passiert oder passiert ist, dass dadurch eben dann auch verschiedene Bereiche einem zugestanden werden, Ressourcen, Bildung, was auch immer, politische Partizipation und so weiter. Und das wird dann immer begründet damit, dass es eben der Weiblichkeit oder der Männlichkeit angeblich entsprechen würde. Und das finde ich nicht so gelungen. Ja.
In dem Text, da wird der Feminismus beschuldigt. Also wenn ich sage der Feminismus, dann schwingt halt immer mit, dass ich nicht weiß, was sie unter der Feminismus meint. Mm. Und zwar, dass der an irgendwas schuld ist. Mm. Und zwar an dieser Zerstörung der Erotik und so weiter. Mm. Ganz am Anfang des Textes aber sagt sie, dass er eigentlich vollkommen wirkungslos sei, der Feminismus. Denn alles, was er angeblich erreicht habe, wäre auch so eingetreten, aufgrund von irgendwelchen komischen Zusammenhängen.
Ja.
Und da würde der Feminismus quasi aufspringen, die Sache ideologisieren und dann sich da so schadlos halten daran. Also einerseits am Anfang kann er gar nichts dafür und dann plötzlich ist er schuld an irgendwas.
Ja, es ist so, also es liest sich dann so ein bisschen so oder hört sich so an, als würde die Gesellschaft sozusagen ein Prozess, also es würde aus der Gesellschaft heraus ein Prozess losgetreten werden, in der es eben zu einer Angleichung von Geschlechtern käme und das würde der Feminismus durch das, was er tut, genau das unterstreichen und das wäre dann das, was sie problematisch findet. Also so liest sich ein bisschen die Argumentation, ne? Da würde ich dir recht geben.
Ja, aber ich verstehe es nicht.
Ja, ich auch nicht. Also ich kann es auch einfach nicht nachvollziehen. Also dem Feminismus auf der einen Seite irgendwie Wirkung abzusprechen, auf der anderen Seite zu beschuldigen eben für einen Verlust von irgendwas. Ich glaube, hier wirft sie einfach verschiedene Sachen so ein bisschen in einen Topf, die vielleicht so nicht zusammengehören.
Ja, auch so ihre Hinwendung an Liebe als Krieg.
Ja.
So als ob das, ich meine, ich weiß nicht, also dieses komische Bild, das sie da entwirft von, keine Ahnung, mir fällt jetzt nur spontan diese Laocoon-Gruppe ein, obwohl die eigentlich gar nichts damit zu tun hat, oder was weiß ich, jetzt irgendwie so zwei Schlingpflanzen, die so sich so umweben und dann die eine zieht die andere runter und dann soll angeblich eine Lust an der Niederlage da sein, dass man sich freut, wenn der andere gewinnt. Und, also ich finde das unsagbar.
Ja.
Ungesellschaftlich auch.
Ja, das ist, also da bin ich jetzt auf dem Terrain, bin ich nicht mehr so sicher, aber, also wenn ich mich recht erinnere, ich habe mich mal ein bisschen länger und ein bisschen intensiver mit Bildern von Heterosexualität auch in der Wissenschaft beschäftigt und Da war das schon auch so, also dass in den Sexualwissenschaften sehr lange eben diese Anziehung zwischen den Geschlechtern so ein bisschen aufgeladen war durch eine Spannung, also dass die eben entstehen würde durch eine Spannung und dass es eben was mit auch mit Niederlage, mit Hingabe, mit Sieg, auch mit Macht und so weiter zu tun hat und dass das eben zwischen den Geschlechtern also in heterosexuellen Beziehungen eben sozusagen einfach irgendwie dazugehören würde und das Normale wäre, in Anführungsstrichen. Das ist da aber inzwischen auch, zumindest in einigen Teilen, kritisch beleuchtet worden. Und davon wurde sich auch, manche Autoren, Autorinnen haben sich davon auch abgewendet und sich eher zu einem Sexualitätsverständnis entwickelt, das eben nicht mehr aus Demut, Hingabe und so weiter besteht, sondern eben aus einem positiven Bild heraus, also etwas wollen, etwas teilen und so weiter, ne? Das ist, wie gesagt, da bin ich nicht so standfest in den Sexualwissenschaften, aber so in, das ist auch so in den 90ern, würde ich sagen, dass da vermehrt Kritik geübt wurde, eben an diesem Erotikbegriff und an diesem Sexualitätsverständnis. Gerade bei Sexualität, also da wurde sich ja auch lange drüber gestritten, ob es eben so eine naturwüchsige Sexualität gibt oder nicht. Und diese naturwüchsige Sexualität, also Texte, die damit so ein bisschen argumentieren, die haben eben schon häufig auch dieses Moment drin, dieses Macht, Unterwerfung und so weiter. Und also würde das so aus uns herauskommen irgendwie. Und in den neueren sexualwissenschaftlichen Texten, die ich jetzt dazu gelesen hatte, da wurde sich eben auch davon verabschiedet, Sexualität und Liebe so zu verstehen, sondern auch die wurden da eben inzwischen als sozial konstruierte soziale Phänomene eigentlich betrachtet. Also dass eben Sexualität und die Abwendung von der Idee des Sexualtriebs ist das gewesen. Also dass Sexualität eben genauso ein erlerntes Verhalten ist, wie auch Geschlecht ein erlerntes Verhalten ist. Und dass wir eher Skripte abrufen, nach denen wir sexuell handeln und nicht so diese Dampfkesseltheorie, ne? Also nicht sich ständig irgendwelche Spannungen in Menschen aufbaut, die dann irgendwie natürlicherweise entladen werden müsste und das eben auf eine bestimmte Art und Weise, sondern dass es eben Verhaltensmuster sind, die erlernt werden und die deshalb eben, und das ist immer das Spannende daran, wenn man eben sozialkonstruktivistisch rangeht, deswegen auch veränderbar sind. Natürlich nicht so leicht und mal eben so, aber zumindest steckt da viel mehr Potenzial drin oder man kriegt somit auch historische Veränderungen viel besser analytisch in den Blick, indem man eben, wenn man eben sieht, wie zeitgebunden Verhalten ist. Also sexuelles Verhalten ist ja hochgradig an den Zeitgeist gebunden und auch das, was wir unter Geschlecht verstehen, ist ja immer an den Zeitgeist gebunden. Das sah im 19. Jahrhundert völlig anders aus noch.
Wie sah es da aus?
Da war es eben noch viel klarer, würde ich sagen, als heute, wie dass Menschen heterosexuell zu leben haben, dass Frauen ganz bestimmte Sozialcharaktere sind und Männer eben auch und so. Und das hat sich ja schon man könnte sagen, so nach den 60er Jahren, würde ich jetzt mal so vorsichtig die Zeit angeben, hat sich das ja schon geändert. Also in den Wissenschaften, aber schon auch, glaube ich, im Alltagsverständnis. Also es gibt auch im Alltagswissen Ideen davon, dass Frauen auch verschieden sind, dass Sexualitäten verschieden sind, dass Menschen unterschiedliche Begehrensformen haben und leben.
Wie exemplarisch, meinst du, ist dieser Artikel für 2007, April?
Puh.
So gesamtgesellschaftlich, also Eva Herrmanns Buch war, glaube ich, von einem Jahr.
Ja.
Dann habe ich 2003 von diesem Rainer Paris, weiß nicht, ob du den kennst?
Nee, den kenne ich nicht.
Der hat das Gleiche in Grün da geschrieben, okay. Wie die Dannenberg, also auch so durch den Feminismus sind erotische Flurschäden entstanden.
Mhm.
Auf dem Spiegel steht nicht mehr oder weniger als die Anziehung zwischen den Geschlechtern und so.
Mhm.
Also die kann da auch einfach neben ihrer ganzen Phrasendrascherei auch einfach abgeschrieben haben bei dem.
Mhm.
Oder ist das irgend so eine Randmeinung von so Spinnerinnen?
Puh, also ich, naja, also ich weiß ehrlich gesagt nicht genau. Also ich, ich glaube, es gibt vielfältige Stimmen sozusagen dazu, was Feminismus ist, was Geschlecht ist und was Sexualität ist, so. Und es gab diese Vielfalt immer, so. Und die Frage ist natürlich, und das war ja deine, wie exemplarisch das ist. Und ich kann schon fantasieren oder ich könnte mir schon vorstellen, dass es also auch durch eine Differenzierung, durch eine Diversifizierung von Geschlecht oder von Sexualität, von Begehrensformen, Identitäten und so weiter, dass es da so ein Moment provoziert, sich dem entgegenzustellen, irgendwie so eine Form von eine Klarheit wieder haben zu wollen oder so. Aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist eine feministische Strömung, die gerade sehr einflussreich wäre.
Ach, du bezeichnest es als Feminismus, was die macht, die Dannenberg.
Naja, also ich würde schon sagen, also das, was sie macht, könnte man als Differenz feministischen Ansatz lesen. Also den hat es ja durchaus gegeben. Also dass man, dass eben das Besondere an der Weiblichkeit zu entdecken, sozusagen, das zu betonen, auf die Andersartigkeit und so weiter, ne? Das ist schon ein feministischer Ansatz gewesen. Es war eben dieser differenzfeministische Ansatz, der in den 80er Jahren ist da viel drum gestritten worden, um dieses Gleichheit oder Differenz. Also sind Frauen und Männer gleich oder sind sie grundlegend anders? Und was impliziert das jeweils, wenn man das so oder so analytisch fasst? Und in dieser Spur habe ich sie jetzt gelesen. Also weil sie sich ja zum Beispiel auch gegen diesen Gender-Begriff am Ende so ein bisschen lakonisch irgendwie wehrt, ne? Wir sind gelangweilt, wir sind gleich, wir sind Gender, so. Also da habe ich schon sowas rausgelesen, dass es ihr wichtig ist, das Besondere der Frauen zurückzuerobern sozusagen. Ja, und das kann man als einen differenzfeministischen Ansatz verstehen.
Aber das, was sie zurückerobern will, ist doch, dass dann die Männer die Geschirrspüler nicht mehr ausräumen.
Möglicherweise.
Das ist doch, das kann doch, also so habe ich Feminismus noch nie verstanden.
Nee, so würde ich ihn auch nicht verstehen, das stimmt. Also da, so würde ich es auch nicht verstehen, aber so viel wollte ich ihr jetzt gar nicht ehrlich gesagt unterstellen. Also da war ich jetzt ein bisschen vorsichtiger mit ihr. So, ich habe erst mal gedacht, dass sie, dass sie schon eine Idee davon hat, was Feminismus sein könnte. Also weil sie redet ja auch am Anfang davon, der Feminismus hätte Widerstand gegen den allgemeinen Trend der Entdifferenzierung leisten müssen, das hätte ihn zur revolutionären Kraft gemacht, so, aber stattdessen macht er eben etwas anderes, so, also du kannst es antifeministisch lesen, du könntest aber auch, wenn man ein bisschen großzügiger wäre, sagen, okay, vielleicht hat sie da so einen differenzfeministischen Background. Ja. Ich arbeite ja an der TU in dieser Arbeitsgruppe Arbeit, Gender, Technik und das ist so ein interdisziplinäres Team und wir machen halt Arbeitswissenschaften, Internetforschung und halt Geschlechterforschung, Bildungsforschung. So, und davon, da auf der Seite warst du wahrscheinlich. Ne?
Mhm. Und da habe ich gelesen, dass du über das Thema feministischer Widerstand aus postfeministischer Sicht, queer-feministischer Sicht und linksradikal-feministischer Sicht arbeitest. Mhm. Und ja, was ist da feministischer Widerstand?
Okay. Ja, also da habe ich für meine Doktorarbeit eine Studie gemacht und habe letztlich Gruppeninterviews geführt mit eben drei verschiedenen Gruppen in einer Stadt, die sich innerhalb der autonomen Szene eben in dieser Stadt bewegen und die eben ganz unterschiedliche Selbstverständnisse haben. Und innerhalb dieser Szene war es zu der Zeit, in der ich diese Interviews geführt habe, eben sehr, sehr konfliktreich. Und mein Anliegen war sozusagen, dem Ganzen mal so ein bisschen auf die Spur zu gehen, worum geht es da eigentlich? Also worum genau wird da eigentlich gestritten? Und habe dann eben rausarbeiten können, dass es eben sehr verschiedene feministische Selbstverständnisse sich eben schon innerhalb dieser kleinen Szene wiederfinden können. Und die dann auftauchten oder die dann eben in den Interviews deutlich wurden, in den Gruppendiskussionen, waren eben eine Gruppe, die sich eher als postfeministisch positioniert hat. Eine, die sich selber als queer-feministisch bezeichnet hat und eben eine dritte, die sich als linksradikal-feministisch bezeichnet hat. Und das sind ganz, feine Unterschiede, die da eben zu machen sind, wenn man sich solche Gruppen anguckt. Also diese postfeministische Gruppe hat zum Beispiel als ihr Hauptangriffsziel, also das, worum sie immer wieder kreisen, wenn sie miteinander diskutieren und darum ringen, was ist für sie Feminismus, was ist für sie Widerstand, was ist Macht und so weiter, die kommen immer wieder darauf zurück, dass für sie das Hauptangriffsziel eigentlich Normativität ist. Also jegliche Form der Einflussnahme auf andere, jegliche Form von Wahrheitskonstruktionen, also wenn behauptet wird, Frauen sind so oder die linke Szene ist so, Linkssein ist das und so weiter. Also solche Formen von Normativität haben sie eben ganz stark kritisiert und gesagt, dass damit immer Homogenisierungen und Ausflüsse einhergehen und dass das genau das ist, was sie angreifen wollen. Und diese Ausflüsse sind eben all das, was dann nämlich unter den Tisch fällt, wenn man so eine Form von Wahrheit konstruiert, indem man sagt, Frauen sind so oder Lesben sind so und so weiter, dass eben das Ganze, was es eben auch noch gibt, dadurch marginalisiert wird, unsichtbar wird, verschwindet, vereinnahmt wird und so weiter. Und der Ansatz eben dieser Gruppe, also dieser postfeministischen Gruppe, ist dann, zu sagen, wir wollen in unserer politischen Arbeit immer wieder Normativität in Frage stellen, sichtbar machen und demaskieren eigentlich.
Dann wäre also quasi das, was du jetzt postfeministisch nennst, ja. Dekonstruktiver Feminismus.
Ja, genau. Da steckt also so ein dekonstruktiver Ansatz drin. Da war auch ganz viel Poststrukturalismus rauszuhören. So. Also da konnte man schon merken, da wurde viel auch Theorie rezipiert. Das ist auch das Besondere an der Szene, dass es da so eine ganz hohe Fluktuation gibt zwischen Polit-Szene und Uni-Szene und dass da einfach ganz schnell Theorien sozusagen auch auf ihren Gebrauchswert hin geprüft werden. So, was machen wir damit? Können wir damit politisch arbeiten oder nicht? Und was heißt das? Und so. Genau, und das war eben diese postfeministische Gruppe. Also deren Anliegen ist es in erster Linie, Normativität anzugreifen.
Ich habe jetzt Postfeminismus, den Begriff, immer so verstanden, dass der davon ausgeht, dass der Feminismus jetzt überwunden ist.
Ach so, nee, das ist ein Missverständnis. Das ist ja, das ist in so einem Mediendiskurs, ist das eine Zeit lang mal auch tatsächlich so verwendet worden. Aber der Begriff Postfeminismus lehnt sich eigentlich eher an den Begriff Poststrukturalismus an. Also die Idee ist eigentlich eher, diese Vorsilbe Post zu verwenden, um zu sagen, wir nehmen eine kritische Lesart des Feminismus vor.
Alles klar.
Das ist ja auch das kann man ja kurz gesagt auch für Poststrukturalismus sagen. Also man verortet sich in einer gewissen Tradition, eben im Feminismus, und mit diesem Postzeichen macht man aber trotzdem so eine Distanzmarkierung eigentlich deutlich. Man sagt, wir wollen den Feminismus jetzt nochmal von hinten nach vorne bürsten und gucken, ob die eigenen Anliegen, also das, was der Feminismus für sich selber eigentlich wollte, nämlich sowas wie Gleichheit, Marginalisierung verhindern, Ungleichheit aufdecken und so weiter, ob der das eigentlich in seinem eigenen Feld überhaupt einlöst. Hm. Ne? Also das ist eher so diese Postgeste, eben zu gucken, wenn der Feminismus nämlich definiert, was Frauen sind, wen schließt er dadurch aus? Und ist das tatsächlich, wenn man den Feminismus oder wenn man Feminismus konsequent weiterdenkt, ist das dann überhaupt noch sozusagen so die Spur, der man folgen will? Also das ist sozusagen den Feminismus nochmal so richtig von hinten nach vorne gebürstet und gucken, ihn einfach konsequent durchsetzen und ihn dadurch eben mit sich selber zu konfrontieren und auch zu irritieren und ihn selber auf die eigenen Ausschlüsse hinzuweisen. die zweite Gruppe, also die queerfeministische Gruppe, das war zum Beispiel eine Band, die auch bekannt war in der Stadt, auch in anderen Städten aufgetreten ist, auf Ladyfesten zum Beispiel, auch Ladyfeste mit organisiert hat und so. Die haben ein ganz anderes Selbstverständnis gehabt und haben auch ein ganz anderes Angriffsziel. Ihr Angriffsziel war eigentlich permanent Zuschreibungen, haben sie das genannt, in Frage zu stellen. Also sie haben gesagt, dieser Zwang dazu, eben ein Geschlecht sein zu müssen, eine Frau sein zu müssen oder eine bestimmte Art der Lesbe sein zu müssen, der Musikerin zu sein und so weiter, das sind identitäre Zuschreibungen, die sie als extrem gewaltvoll erleben und gegen die sie sich zur Wehr setzen wollen. Das war auch die Gruppe, wo sich auch Teilnehmende geäußert haben, dass sie weder mit einer Zweigeschlechtlichkeit irgendwie klarkommen, also sich darin wiederfinden würden, noch eben in so einer normativen Heterosexualität, sondern dass es ihnen eben darum geht, möglichst viele Lebensformen lebbar zu machen. Also ne, da ging es dann eher um so ein bisschen Möglichkeiten, lebhaft zu sein, haben sie das genannt, zu schaffen, Raum dafür zu schaffen, zu zeigen, dass es andere Arten und Weisen gibt zu leben. Und die haben dann zum Beispiel auf der Bühne viel mit Drag-Performances gearbeitet, haben Radical Cheerleading Sachen gemacht und so weiter. Also haben eher einmal auch stark auf so einer symbolischen, bildlichen Ebene gearbeitet. Ja, und dann die dritte Gruppe, das war eben diese linksradikal-feministische Gruppe, die haben nochmal auf einer ganz anderen Ebene angesetzt eigentlich, und deren Anliegen ist es, eher sich strukturelle Phänomene anzugucken, und zwar die Auswirkungen dessen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die eben zweigeschlechtlich organisiert ist. Also sie sagen, solange es ein Patriarchat gibt, solange müssen wir auch immer noch von Frauen und Männern reden und brauchen auch so lange immer noch Frauenräume, müssen die verteidigen, müssen Gewaltschutz machen, müssen Frauen beraten und so weiter. Und dadurch fokussieren sie aber ein anderes, also nicht ein grundlegend anderes, aber sie gucken so ein bisschen mit einem anderen Blick eben auf Geschlechterverhältnisse, als zum Beispiel eben diese queerfeministische Gruppe das gemacht hat. Und sie benutzen auch ganz andere politische Aktionsformen. Also die Gruppe hat sich viel stärker solche Aktionsformen bedient, wie klassische Aufklärung, Gegenöffentlichkeiten schaffen, zum Beispiel Radiosendungen machen, politische Veranstaltungen organisieren, Flugblätter, also Aufklärungsflugblätter zu schreiben und so. Wogegen eben, wie gerade schon kurz gesagt, also diese zweite Gruppe stark mit solchen Drag-Inszenierungen und so weiter gearbeitet hat. Und auch die erste Gruppe hat stark mit so Interventionen auf einer symbolischen Ebene gearbeitet. Also das sind eben sozusagen, war jedenfalls mein Ergebnis, diese drei unterschiedlichen Strömungen, die innerhalb von eben dieser einen Szene, die ich untersucht habe, da sind und die eben zugleich natürlich miteinander in Konflikt stehen, weil was für die einen notwendig zum politischen Handeln dazugehört, ist für die anderen das eigentlich das Angriffsziel. Also wenn jetzt die linksradikalen Feministinnen sagen, wir brauchen Frauenräume, dann ist das für die Queer-Feministinnen möglicherweise durchaus ein Problem, weil die eben gerade dafür arbeiten, dass Frauenräume geöffnet werden für Transgender-Personen. Und dann knallt das natürlich, ne? Also das war so ein bisschen der Fokus der Arbeit, also warum diese verschiedenen Strömungen eben miteinander in Konflikt geraten.
Also wenn dann quasi die einen irgendwas machen, was die anderen eigentlich transzendieren wollen.
Genau, ja. Ich habe den Gender Mainstreaming immer so ein bisschen versucht zu ignorieren. Also um ehrlich zu sein, ich habe mich damit immer nicht so richtig viel beschäftigt, aber naja, also ich meine, Gender Mainstreaming ist mindestens eine Maßnahme, mit der versucht wird, Gleichberechtigung zwischen Geschlechtern herzustellen. Ob das gelingt oder nicht, mit welchen Mechanismen, leider nicht so wirklich sagen. Dafür kenne ich das Konzept auch zu wenig. Es gehört auf jeden Fall meiner Meinung nach in diesen liberalen Feminismus rein, ne?
Ja, es kommt eigentlich eher so in diesen, in so die die Vernutzungsideologien rein, weil ich meine Gender Mainstreaming, der Begriff ist ja ohne den Begriff Standort Deutschland auch nicht mehr nicht denkbar. Mehr
zu denken, das stimmt. Also da geht es eben nicht also um so Ideen wie Gerechtigkeit oder so, sondern es geht letztlich um Verwertbarkeit, ne? Also möglichst aus dem das weibliche Sozialkapital oder sowas anzuerkennen und solche Dinge. Aber wie gesagt, da versteige ich mich. Also da bin ich nicht so...
Ja, es ist halt so, wie soll ich sagen, so wo dann so diese Grenze Mann-Frau dann auch wieder aufbricht, wo dann quasi durch das Gender Mainstreaming Frauen dann quasi innerkapitalistisch noch viel bessere, jetzt in Anführungszeichen, Ausbeuterinnen werden, als sie jetzt schon sind, wo dann praktisch diese Trennungslinie zwischen haben und nicht haben sich halt dreht.
Ja, das ist ja auch sehr ähnlich wie dieses Diversity Management und sowas, ne? Also nach dem Gender Mainstreaming kam ja dann auch gleich dieses Konzept des Diversity Management. Also da ist ja schon aufgegriffen worden, dass, also das Diversity Management ist eigentlich ein Konzept, nach dem Firmen, eine bestimmte Policy sozusagen entwickeln, wie sie mit Differenzen ihrer Angestellten umgehen, also dass sie überhaupt Differenzen anerkennen, dass sie eben nicht nur noch davon ausgehen, dass es eben nur Männer und Frauen und heterosexuell, weiß und bürgerlich sind, sondern dass sie eben auch migrantische Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben, dass sie vielleicht Schwule haben, Lesben haben, wie auch immer so, und dass deren Potenziale sozusagen auch ausgebeutet, soweit würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt sehen, aber deren, so abgeschöpft werden, also deren unterschiedliche Potenziale und dadurch aber auch der Marktwert der produzierten Produkte vielleicht steigt, also weil man dann eben viel größere Zielgruppen anspricht. Und trotzdem beinhaltet ja die Anerkennung davon, dass man differente Teams hat, auch, dass da ja in irgendeiner Weise vielleicht auch mit umgegangen werden muss. Also dass Differenzen ja auch innerhalb des Teams hierarchiefrei anerkannt werden müssen und so weiter. Also das gehört so in diesen Diversity Management Bereich. Ja, und bei Gender Mainstreaming und auch bei diesem Diversity Management, da geht's halt so ein bisschen um beliebige Differenzen, ne? Also da geht's halt nicht mehr um Ungleichheit, um unterschiedliche Ressourcen, Bedingungen, Zugänge zu was auch immer so, sondern da geht's dann tatsächlich eher um so eine Vermarktungslogik von Differenz, ja.
Ja, also vielleicht zurückkommen zu dieser, diesem Artikel von der Sophie Dannenberg, der Feminismus frisst seine Schwestern. Ich glaube, ich weiß es, was mich daran so fasziniert hat, dass es nämlich der erste Artikel ist, den ich mitbekommen habe, der quasi Gender Mainstreaming blöd findet. Alle anderen, die ich gelesen habe, so, die haben sich damit zufrieden gegeben, haben gesagt, hör mal zu, jetzt habt ihr Gender Mainstreaming so und jetzt ist mal wieder gut. Jetzt ist Feminismus vorbei und tschüss. Aber dass sie sogar an diesem Ding da noch rumdreht. Also praktisch vor die wirtschaftliche Eingliederung der sogenannten Frau.
Stimmt, ja. Ja, ich weiß ja auch nicht so richtig, was sie damit meint. Also.
Ach, vielleicht sollte man es einfach auch nicht so wichtig nehmen. Ja. Vielleicht sind es auch einfach immer nur solche Blasen, die so hochblubbern, wenn irgendwo ein Freiraum entstanden ist, die einfach in regelmäßigen Abständen wiederkommen.
Kann schon sein, so besetzte Leerstellen irgendwie, ne? Interessant ist aber, dass gerade bei diesen Blasen eben immer das Gleiche erzählt wird eigentlich, ne? Also es bleibt halt immer dabei, es gibt nur Männer und Frauen. Also als hätte man jetzt nicht irgendwie seit Jahren diskutiert, dass man in diesen engen Grenzen nicht mehr denken kann eigentlich. Und es bleibt halt so, es ist immer wieder, dass sie wirklich völlig unreflektiert einfach davon ausgehen, dass Menschen heterosexuell und männlich oder weiblich sind. Und wahrscheinlich, also in dieser Logik von diesem Text eben auch noch, weiß und bürgerlich so, ne? Also das hegemoniale Bild, das da gezeichnet wird, das ist dann immer das Gleiche. Also wenn es um solche Ja, sind das ja so Backlash-Texte dann eigentlich.
Ja, ne? Ja, ich habe hier gerade die Stelle, wie sie sagt, anstatt die Andersartigkeit der Frau zu feiern und sich über die des Mannes zu freuen. Mhm. Also die muss ein wahnsinns enges Bild haben. Ja. Also die muss ja die Gruppe homogen sehen und jeden einzelnen Vertreter auch nochmal in sich homogen. Ja. Also die hat ja überhaupt kein Problem. Mhm. Nicht mal ein Problem bewusst. Die weiß nicht mal, dass es Probleme gibt.
Mhm. Ja, und es da eine berechtigte und sehr vehemente Kritik dran gibt. So, ne? Das wird dann so zugunsten der Erotik unter den Tisch fallen gelassen. Unter welcher Erotik auch immer, ne? Mhm.
Das will ich gar nicht wissen.
Nee. Männer auch als Geschlecht entdeckt. Also man hat ja immer gesagt, Männer haben kein Geschlecht, also weil das Männliche eben das, also das als das Normale gesetzt wurde. Und das Abweichende davon eben, dann ist das Weibliche und deswegen haben Frauen ein Geschlecht und Männer nicht. Vielleicht wird es bei Männern gerade entdeckt. Keine Ahnung.
Aber dann müsste ja Geschlecht an sich was Schlechtes sein. Weil es ja dann zur Abwertung anscheinend führt.
Genau, es führt dann dazu, irgendwie besonders anders zu sein. Ja, wenn man so liest,
Ja, mir fällt es bloß ein, dass es kein paralleles Wort zu Frigid gibt. Mhm. Dass der enthaltsame Mönch ist ja was anderes. Ja. Ist ja was Tolles und Frigid ist eine Krankheit.
Ja.
Also irgendwie muss da eine ziemliche Angst vorhanden sein, aber ich weiß gar nicht, vor was da die Angst sein soll. Weil es kommt doch jetzt nicht plötzlich so, dass plötzlich alle Frauen, allen Männern alles wegnehmen.
Nee, das sehe ich auch nicht wirklich, dass das gerade passieren würde. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch einfach nur, dass, nachdem eben lange irgendwie über Weiblichkeit diskutiert wurde, inzwischen eben auch mal über hegemoniale Männlichkeit diskutiert wird. Und das ist ja auch nicht verkehrt, also sich eben immer auch das sogenannte Gegenstück dazu anzugucken und das eben zu problematisieren. Also das Geschlecht eben nicht nur das ist, was Frauen sind und dass das eine Zurichtung ist, eine gesellschaftliche und dass die problematisch ist, sondern dass es eben auf der anderen Seite, wenn man eben in diesem zweigeschlechtlichen Bild bleibt, eben genauso problematisch ist. Ein Seminar gemacht, das hieß Feministische Theorien und politisches Handeln. Und der Hintergrund war eben da auch zu gucken, es gibt eben diese unterschiedlichen feministischen Strömungen, die ja miteinander auch auch in so einem Streit sind, welche feministische Strömung jetzt Oberwasser gewinnt. Dass das eben so eine Lagerdiskussion ist. Also entweder man arbeitet queerfeministisch oder poststrukturalistisch dekonstruktiv oder man arbeitet zum Beispiel sozialstrukturell und guckt auf Verteilung von Kapital, Arbeit und so weiter. Und dass eben diese Theorien, zumindest gibt es das im Moment noch nicht wirklich einen Theorieentwurf, der das beides gut miteinander integrieren würde. Also zum Beispiel feministische Theorien, die mit der kritischen Theorie verbunden sind und queerfeministische Theorien, also im Ansatz von Judith Butler zum Beispiel, die kommen ja aus unterschiedlichen philosophischen Strömungen und Denkgebäuden so. Und da gibt es schon im feministischen Feld, also in der Theorie, so einen Streit, ob man sich jetzt stärker um Verteilungsgerechtigkeit kümmert. Also das ist eben was, womit sich die kritische feministische Theorie viel beschäftigt hat, eben mit sozialstruktureller Ungleichheit entlang der Achse Geschlecht. Oder ob man sich um die Ebene der Symbolik kümmert, also eben das Denken ins, also Kritik am Denken der Zweigeschlechtlichkeit, an normativer Heterosexualität und so weiter. Und der Gedanke mit unserem Buch war eigentlich zu sagen, wir wollen das mal umdrehen und wollen jetzt nicht gucken, nicht in erster Linie gucken, wie passen denn die Theorien zusammen, sondern wir gucken uns eher gesellschaftliche Phänomene an und gucken, mit welchen Theorien können wir die denn gut in den Griff kriegen. Also mit passt möglicherweise auch nicht zu jedem gesellschaftlichen Feld nur eine Theorie oder passen beide so. Und haben das eben mit den Studierenden zwei Semester lang bearbeitet und daraus ist jetzt ein schöner Sammelband, ein kleiner geworden, wo wir uns eben einmal mit dem Fokus Reproduktionsarbeit beschäftigen und einmal mit dem Fokus politisches Handeln halt konkret. Und bei der Reproduktionsarbeit geht es dann zum Beispiel um globalisierte Hausarbeit, jetzt ein Thema, und bei dem politischen Handeln geht es um ja queer, also die selbstkritische Geste auch aus einer queeren Szene heraus, wie da, obwohl man ja den Anspruch hat, eben nicht mehr das andere zu produzieren und auszuschließen, ob das da möglicherweise innerhalb von queeren Szenen eben auch wieder passiert und wo das passiert und welche Möglichkeiten es gibt, das zu überbrücken.
Was kann in queeren Szenen das andere sein?
Ja, das andere in queeren Szenen ist zum Beispiel das Bild der lesbischen Migrantin oder der unterdrückten islamischen Frau oder so. Also da, also die Figur des anderen ist ja immer daran gekoppelt, sich selber seiner eigenen Emanzipation zu vergewissern und eben einer anderen Gruppe zuzuschreiben, dass sie noch nicht so frei ist. Das ist jetzt sehr verkürzt ausgedrückt, aber in dem Sinne fungiert dann schon in lesbischen, in queeren Communities eben scheint sowas auch zu greifen. Also weil da gibt es durchaus auch schon wieder eine Kritik von Queers of Color, die sagen, die Räume, so wie ihr sie ausfüllt, sind weiße Räume. Wir haben da eigentlich gar keinen Ort. So.
Also diese... Ja, so diese, ja, diese Schattenseiten des eigenen Denkens, so dass man sich dann als weiß nicht wahrnimmt.
Ja, eben, dass es immer diese unmarkierte Position ist, ne? Und das ist ja, also die Kritik von schwarzen Feministinnen am weißen Feminismus und ja, also im deutschsprachigen Raum, aber auch von den USA und auch dieser jetzt, ja, dieser postkoloniale Diskurs, also der hat ja eigentlich sehr, sehr eindringlich eben genau diese blinden Flecken aufgezeigt, ne? Also von feministischen Theorien auch. Und das scheint sich jetzt eben auch wieder als Kritik an queer-feministischen Ansätzen zu wiederholen. Oder der fehlt nicht, die Kritik wiederholt sich nur, sondern also es ist sozusagen das gleiche Muster, was man wiederfinden kann. Hm. Ja. Ich mache jetzt gerade mit meinen Studierenden jetzt im Sommersemester ein Seminar zu queeren Lebensformen in der Massenkultur. Und wir gucken uns mal irgendwie sowas wie Deutschland sucht den Superstar an und solche Sachen, ne? Also wie da Geschlecht verhandelt wird und wie da eben von so einer normativen Zweigeschlechtlichkeit abweichende Identitäten dargestellt werden. Das verspricht auch ein ganz spannendes Seminar zu werden. So Serien, also Daily Soaps, irgendwie müssen wir mal gucken, für welche sie sich jetzt jeweils entschieden haben. Hm. Dann so, das ist auch spannend immer.
Ja, das ist auch das, was ich vorhin, glaube ich, vergessen habe, noch irgendwie anzusprechen. Mhm. Wenn die ganze Sache doch so klar ist mit männlich-weiblich, so angeblich so, warum wird es dann so bitterbös verteidigt? Mhm. In allen kleinsten Einzelheiten, auch da mit diesen Daily Soaps oder Deutschland sucht den Superstar und so.
Ja, daran sieht man halt eigentlich, dass es eben nicht so klar ist, ne? Also dass es also dass diese abweichenden Lebensformen einen eben, also die, also wenn ich das mal auf mich beziehen würde, also wenn ich jetzt mir meiner total sicher wäre als heterosexuelle Frau und würde da so ein normales Leben in Anführungsstrichen eben unhinterfragt leben, dann sind solche Figuren natürlich auch immer welche, die mich in Frage stellen, wenn ich die sehe. also das ist so die so eine Erklärungsfigur, die es da irgendwie gibt, dass die immer auch das scheinbar Normale hinterfragen, dadurch, dass sie einfach davon abweichen, weil man es eben nicht als Krankheit abtun kann oder, ne, sonst, ich meine, wird ja gerne versucht, also in den Naturwissenschaften arbeiten ja immer wieder gerne daran, irgendwelche Gene für irgendwas zu finden, so. Aber eigentlich ist es ja immer ein Beweis dafür, dass eben auch alles ganz anders möglich wäre. Und da wird dann die Identität scheinbar sehr, sehr gewaltvoll verteidigt.
Ja, das war's. Heute ging's um irgendeinen bekloppten Artikel und um das Feministische Institut in Hamburg-Harburg. Wo es den Artikel gibt, sage ich nicht mehr. Und das Institut findet ihr unter www.feministisches-institut.de. Tschüss.